Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen, Lucien Leites, als Verleger von der Zukunft des Buches sehr direkt betroffen. Willkommen Michael Sennhauser, Filmredaktor von Schweizer Radio DRS, mein Kollege, aber heute nicht in dieser Funktion am Tisch, sondern als ein digitaler Viel- und Frühnutzer, Early Adapter heißt das Neudeutsch, einer, der neue technologische Entwicklungen, Programme und Produkte jeweils sofort selber nutzt. Wir führen dieses Gespräch Anfang Dezember, das sage ich darum, weil sich gerade in diesen Bereichen die Verhältnisse rasch ändern. Bevor wir jetzt halbwegs systematisch eine Bestandesaufnahme zur Situation des E-Books und der E-Book-Reader anpacken, an Sie beide die spekulative Frage, was wird sich für Sie im Umgang mit Büchern und Texten in den, sagen wir, nächsten 10 Jahren am meisten verändern? Also beruflich als Verleger oder privat als Leser? Lucien Leites.
Ja, wenn man das so genau wüsste. Ich bin ganz sicher, wir sind in einer der größten Revolutionen, wie seit 1450, als Gutenberg mit den beweglichen Lettern anfing zu drucken. Dauerte 20 Jahre, da war diese Technologie in ganz Europa 100-fach verbreitet. Und ich denke, wir sind wieder in einer solchen Phase. Aber wie das so ist mit Revolutionen, niemand weiß genau, in welchen Zeiten es in welche Richtung gehen wird. Und wir müssen ja auch bedenken, dass man vielleicht am Schluss dieser Revolution dasteht in einer Situation, die wir alle gar nicht wollten. Solche Dinge gibt es ja auch.
Zauberlehrling.
Aber ich bin sicher, dass in 10 Jahren der Buchmarkt, unser Leseverhalten, unsere Art zu produzieren und zu konsumieren ganz anders aussehen wird als heute.
Michael Sennhauser, was ändert sich für Sie oder hat sich schon geändert?
Das hat sich eigentlich schon verändert. Ich bin im Begriff, wieder umzuziehen. Ich habe jetzt 18 Jahre in der Wohnung gewohnt, die ich bezogen habe nach meinem Literaturstudium. Ich werde genau die Bücher mitzügeln, die ich damals in diese Wohnung gezügelt habe. Das ist mein ganzer Klassikerbestand, meine Fachliteratur von damals. Sind vielleicht etwa 50 Bücher dazugekommen in 18 Jahren. Den Rest habe ich verschenkt oder weitergegeben. Im Moment lese ich, was ich neu lese, eigentlich nur noch auf elektronischen Lesegeräten. Und wenn ich Paperbacks kaufe, gebe ich sie auch wieder weiter. Was ich nicht missen möchte, sind meine schönen alten Bücher. Was ich bereits nicht mehr besitze, sind meine Langspielplatten. Was ich weggegeben habe, sind meine Audiotapes, also die Kassetten. Ich habe meine sämtlichen CDs unterdessen auf der Festplatte. Also ich brauche weniger Platz für die neuen Dinge.
Der schöne leere Raum. Um das vorweg zu sagen, ich glaube auch, dass das schöne Buch, das haptische, das sinnlich-ästhetische Buch, dass das überleben wird. Darüber müssen wir nicht mehr sprechen, auch über die Vorteile. Es geht jetzt wirklich darum, was bringt diese Revolution, die Sie angesprochen haben. Der Fragen sind viele. Es geht um die Hardware, es geht dann um die Distributionskanäle. Wie kommen die digitalisierten Texte in die Lesegeräte, in die Computer? Und natürlich geht es ums Geld. Also wer verdient woran? Weil Bücher herzustellen und zu verkaufen war immer auch eine ökonomische Angelegenheit. Die Frage, was passiert mit Buchhandlungen, vor allem mit den Verlagen, mit Autoren. Gehen wir jetzt auf die Seite der Lesegeräte. Was zeichnet diese neueste Generation Lesegeräte aus? Ist das schon der Durchbruch zur Massentauglichkeit oder sind wir da auch erst unterwegs?
Ich glaube, im Moment mit dem Kindle 2 von Amazon haben wir den Durchbruch erreicht. Das Gerät hat 2 ganz konkrete Vorteile. Der eine Vorteil ist das sogenannte E-Paper, das ist das Display, also die Art, wie die Texte angezeigt werden. Das ist kein Bildschirm, wie viele Leute glauben, sondern es ist elektronisches Papier. Das entspricht ungefähr dem Umweltschutzpapier. Also es sieht leicht gräulich aus mit einem gut gestochen scharfen Lesebild auf einem kleinen Bildschirm, der keinen Strom mehr braucht, wenn das Bild einmal aufgebaut ist. Das macht diese Geräte sehr alltagstauglich. Sie laufen mit wenig Strom wochenlang und man kann sehr viele Bücher darauf verstauen. Das ist der eine Grund. Also man liest ein E-Book auf einem solchen Reader eigentlich fast wie ein normales Buch, außer dass man einen Knopf drückt, statt die Seiten umzublättern. Und der zweite entscheidende Schritt, und den hat Amazon vollzogen, ist die Anbindung an ein Netzwerk. Das heißt, der Kindle 2 wird übers Mobiltelefonnetz direkt befüllt. Ich kann Bücher direkt kaufen, bestellen und auch beziehen, egal wo ich bin. Und wie wir gesehen haben bei den Musikgeräten, ist das eigentlich der Durchbruch auf der Konsumentenseite, nämlich die sofortige Verfügbarkeit des Angebots, das eben vorhanden ist. Da besteht aber gleichzeitig auch die Monopolisierung des Kanals.
Teilen Sie diese Einschätzung, dass der Durchbruch geschafft ist? Wird es noch viele Konkurrenten geben zum Kindle oder löst diese Monopolsituation auch Unbehagen aus?
Ich bin ganz sicher, dass die Geräte, die wir heute haben, uns in 10 Jahren wie Dinosaurier und vorsintflutlich vorkommen werden.
Also ähnlich wie bei den Beats-PCs oder so.
Oder den ersten Handys, ja, die klobige Kästen waren. Man sieht das oft in Filmen, ja, wie damals.
Diese Funktelefone.
Ich halte die Geräte heute für gewisse Vorformen. Ich finde, der Bildschirm ist zu klein, er entspricht nicht einer normalen Buchseite. Es sind künstlich verstümmelte Geräte, also auch der Kindle zum Beispiel, der kann zwar surfen, aber das ist hier alles abgestellt. In den USA kann er dann zumindest die Wikipedia surfen.
Das geht bei uns auch. Das ist die einzige Funktion, die nicht eingeschränkt ist. Also die
das Ding kann eigentlich telefonieren, ist aber abgestellt. Es könnte viel mehr Musik auch spielen. Ich meine nur, wenn der richtige Durchbruch kommt, dann gehe ich davon aus, das werden Geräte sein, in denen man sowohl lesen als auch die anderen Kommunikationsaufgaben, die ja mit dem Lesen ja immer verbunden sind, auch wahrnehmen kann. Aber da geht die Entwicklung mit Riesenschritten, da habe ich keine Sorge, die Geräte werden alle kommen. Wir müssen uns nur einfach bewusst sein, heute gibt es noch ganz wenige Geräte, die Benutzerbasis ist sehr klein, zum Teil zu Recht, weil auch die großen Firmen, zumindest in Europa, immer nur die zweitbesten Modelle bis jetzt anbieten. Und außerdem technisch könnten sie alle schon viel mehr. Aber sie wollen halt noch 5 Generationen lang Verbesserungen Schritt für Schritt verkaufen. Das ist eine der Strategien, die einer Verbreitung des E-Books durchaus im Wege steht.
Umgekehrt muss man sagen, dass auf dem Konsumentenmarkt gerade die Verstümmelung ja eigentlich dazugehört, denn sie trägt zur Vereinfachung der Geräte bei. Man hat das beim iPhone gesehen, es gibt wahrscheinlich kaum ein verstümmelteres Gerät auf dem Markt als das iPhone und es ist ein durchschlagender Erfolg, gerade weil es einfach jeder Mann und jede Frau auch bedienen kann. Die Funktionen werden reduziert zu dem, was die Leute im Alltag nutzen können und das macht der Kindle eben auch.
Wichtig finde ich in dem Punkt, was Sie angesprochen haben, der Monopolisierung. Der Buchmarkt weltweit ist einer der allergrößten, also die Buchmärkte sind in jedem Land größer als die Film- und Kinomärkte. In der Schweiz zum Beispiel geht es um 700 Millionen bis 1 Milliarde Schweizer Franken, das ist ja ein ganz kleiner Markt. Und diese technologische Revolution bietet die Chance für einige wenige große Anbieter, einen exklusiven Belieferungskanal weltweit aufzubauen. Und wenn wir nicht alle zusammen höllisch aufpassen und auch nicht in Euphorie verfallen über die neuesten Möglichkeiten des einen oder anderen Kanals, wie zum Beispiel bei Amazon, wird es so sein, dass in 10 oder 15 Jahren ein Monopol beim Buchkauf, beim elektronischen Buchkauf besteht, so wie es heute schon bei den Anfragen an die Suchmaschinen, zum Beispiel bei Google, besteht. Also da meine ich, diese Revolution wäre zu teuer erkauft, wenn sie zu einer solchen Monopolisierung führen würde.
Michael Sennhauser, Sie haben jetzt gesagt, die Angebotsseite wird bei Amazon monopolistisch gelöst. Das ist diese Direktverbindung. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten. Wie wird diese Angebotsseite sich künftig entwickeln?
Es gibt natürlich andere Angebote, die alle noch eingeschränkt funktionieren, weil sie ein gewisses Grundwissen voraussetzen. Es gibt das Projekt Gutenberg seit vielen Jahren, also dass diese Sammlung von mehr oder weniger freien Büchern, Bücher, die über 60 Jahre alt sind, Bücher, die Public Domain sind, Bücher, die eigentlich frei verfügbar sind, die sind schon lange übers Netz abrufbar. Projekt Gutenberg in Deutschland, projectgutenberg.org ist eine andere Website. Es gibt viele Seiten, auf denen man Bücher beziehen kann, die eigentlich frei verfügbar sind. Es gibt freie Software, aber das alles verlangt viel Handarbeit und viel Wissen. Und wir haben bei Apple und dem Musikvertrieb gesehen, das, was am einfachsten funktioniert, ist auch das, was sich auf dem Massenmarkt am einfachsten durchsetzt. Und das führt zum Monopol. Die großen Musikfirmen mussten zu Kreuze kriechen, Apple gegenüber, weil iTunes einfach so schnell, so populär wurde, dieser Musikvertriebskanal, dass sie merkten, jetzt diktieren die uns die Preise. Die Musikindustrie hat es verschlafen, rechtzeitig eigene weitere Kanäle aufzubauen. Und es steht zu hoffen, dass die Verlage das nicht verschlafen. Und so wie es im Moment in Deutschland aussieht, sind die Verlage heftig an der Arbeit und haben zumindest einen Teil der Gefahr auch erkannt.
Genau, also muss ich sagen, auch Kindle bietet bisher nur englische Bücher an. Es gibt die 2 Zeitungen, die in deutscher Sprache angeboten werden, aber die Bücher sind noch nicht da. Sie haben die Musikindustrie erwähnt, das ist sicher ein Menetekel für die Verlagsbranche, eben in diesem Falle dieser Kannibalisierung und der Enteignung der Urheber, die ja dadurch faktisch passiert ist, eben auch das Gratisangebot darin nicht unterzugehen. Es ist ja so, das Lesen wird bestimmt nicht verschwinden. Es gibt ja auch durch die Alphabetisierungszugewinne, sagen wir in den Schwellenländern China oder Indien, wird es weltweit immer mehr Leserinnen und Leser geben. Aber die Buchhersteller und der Buchhandel stehen vor einer großen Herausforderung. Lucien Leites, was sind für Sie, für einen vorabelletristischen Verlag, die Probleme im Blick auf diese digitale Revolution?
Die Verlage sind eigentlich gut gerüstet, weil wir arbeiten ja von Anfang bis Ende rein digital. Die Manuskripte kommen als Dateien herein, die werden vielleicht auch ausgedruckt im Lektorat noch, aber gehen dann wieder in die digitale Produktion und wir liefern an die Druckereien die fertigen PDFs vollständig gestaltet. Das geht also dort nur noch in die analoge Druckmaschine. Und von daher kommt für uns als zusätzliche Herausforderung in dieser Übergangsphase oder überhaupt bleibend gewissermaßen zwei Formen des Buches herzustellen, also die Druckdarstellung und eine E-Reader-fähige Version herzustellen. Also unsere eigentlichen Kernfunktionen des Verlags, als da sind Sichtung von Hunderten, Tausenden Manuskripten, Bearbeitung, Verbesserung, Veredelung, Gestaltung, Redaktion und so weiter, Marketing, Vertrieb, alle diese Funktionen, die bleiben. Und ich gehe jetzt davon aus, dass in einer Situation, wo die reine Masse der verfügbaren Texte exponentiell wächst, gerade diese Sortierfunktion, die redaktionelle Leitfunktion des Verlages, dass das bleibt und noch viel nötiger wird. Also ich sehe von daher für unsere Kernfunktion im Verlag langfristig keine Gefahren. Beim Buchhandel weiß ich es nicht. Das wird für gewisse natürlich Teile des jetzigen Buchsortiments. Das mag noch zum Teil dann über Buchhandlungen auch bezogen werden, über Shops, gewissermaßen Internet-Shops, die gewissermaßen wie ein Schaufenster der Buchhandlung sind, aber eigentlich Datenbanken im Hintergrund. Von zentralen Anbietern mag das noch einen gewissen Ersatz geben. Aber ich glaube, die Buchhandlungen sind gefordert und in Bereichen auch gefährdet. Abgesehen davon bin ich aber ganz sicher, dass natürlich das physische Buch in vielen Bereichen einfach eine geniale, optimale Lösung ist, Inhalte darzustellen. Das ist mit dem E-Book so überhaupt nicht ersetzbar.
Da bin ich grundsätzlich einverstanden. Es gibt viele Orte, an die ich ein E-Book nicht mitnehmen würde, zum Beispiel in die Badewanne. Gleichzeitig habe ich aber in den letzten Wochen bei mir selber bemerkt, es gibt zwei dicke Bücher, die liegen bei mir seit Wochen auf dem Tisch bereit, warten aufs Gelesenwerden. Und weil ich den größten Teil meiner Lesezeit im Zug verbringe, unterwegs, beim Fahren, lese ich im Moment alles, was ich auf dem Kindle lesen kann, zuerst. Ich nehme diese 2-Kilo-Wälzer eigentlich kaum in die Tasche, einfach weil sie mir zu schwer sind. Es gibt also tatsächlich Veränderungen der Gewohnheit. Es gibt das gemütliche Lesen zu Hause, es gibt das Lesen, das mit der Arbeit verbunden ist, und ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen weiter auseinander dividieren.
Ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir müssen auch unsere Sinne schärfen. Wenn Sie die ersten digitalen Dateien übers Internet sich heruntergeladen haben, die waren in einer katastrophalen Qualität. Also ja. Das war wie ein Kofferradio im Verhältnis zum Konzertsaal. Da müssen wir uns einfach bewusst sein, ein Buch ist mehr als nur einfach schwarz auf weißer Text. Das hat ein Band, das ist Form und Inhalt sind irgendwie ganz einzigartig aufeinander abgestimmt. Es gibt große Bildbände, werden Sie nie elektronisch lesen wollen. Ich meine, wie wollen Sie einen E-Text schenken? Hat das noch irgendeinen Eros dabei? Null, oder? Von daher glaube ich, dass das gedruckte Buch hartnäckig sein wird, weil es ganz einfach ein über Jahrhunderte perfektioniertes und für gewisse Anwendungen ideales Medium ist. Einverstanden, zum Lesen von Fotokopien ist der E-Reader eine geniale Lösung.
Gerade im deutschen Sprachraum sind die Bücher ja eigentlich immer schöner geworden. Ich meine, es war vor 50 Jahren dann eine Errungenschaft, diese im Rotationsdruck hergestellten Taschenbücher. Aber wenn man die heute zur Hand nimmt mit ihren kleinen Satzspiegeln, heute kommt das wirklich viel gepflegter, edler daher, das Buch. Das ist ein ganz wichtiger Moment, der unmittelbare, sinnliche Eindruck, der erste.
Sie haben beim analogen Buch haben Sie auch eine Individualität, die zum Beispiel weder die Schallplatte je hatte. Die hatte immer im Prinzip eine oder zwei gleiche Formen und war immer flach und hatte einen schönen Umschlag. Aber im Buch ist es wesentlich mehr.
Vielfalt der Formate
auch
und so weiter.
Das CD-Format ist ja eigentlich ein höchst langweiliges physisches Format.
Jetzt aber doch die Frage, alles was vom Internet oder also elektronisch verbreitet wird, eben hat die Tendenz dazu, nichts zu kosten oder zu Dumpingpreisen angeboten zu werden, wie das jetzt Amazon in den USA macht. Also die E-Books kosten dort ungefähr die Hälfte der Hardcovers.
Sie kosten zurzeit $11, das ist dann also ein Einheitspreis.
Ein Einheitspreis,
für die meisten,
ja. Mit welchem Geschäftsmodell, denken Sie, besteht die Chance für die Verlage, all diese Kosten für Sortieren, Lektorieren, Herstellen, also eben Formatieren in eine angenehme Sichtbarkeit dieser elektronischen Texte, das Geld dazu bekommen? Wie wird das funktionieren?
Die große Schwierigkeit ist gewissermaßen diese Übergangsphase, wo keiner weiß, wie lange sie dauert, wo beide Formate zur Verfügung gestellt werden müssen. Und es ist eine einfache Sache der Kalkulation, dass bei diesen kleinen Stückzahlen, bei den doch erheblichen Kosten, ein EPUB gut herzustellen, ein elektronisches Buch ungefähr so viel kosten muss wie das physische Buch. Irgendwann in der Zukunft, wenn man sagen kann, die Produktion ist nur noch als E-Book und dann meinetwegen kann man mit einem Bonus oder für, was weiß ich, 10 Euro zusätzlich, kriegt man dann noch das analoge On-Demand nach Hause geschickt zum Beispiel, dann ist es, sage ich jetzt mal, ökonomisch möglich, das, was an Druckkosten oder Vertrieb eingespart werden kann, auf den Preis anzurechnen. Also dann kann es unter Umständen auch günstiger werden. Aber im Augenblick sind diese Preise, die reine Dumpingpreise sind, das war 9,99 Dollar eigentlich der Amazon-Preis, das sind reine Einführungspreise, wo versucht wird, sich eine monopolistische Stellung aufzubauen seitens des Anbieters. Und die Verlage machen das zum Teil mit aus Marketinggründen und zum Teil machen sie es halb mit. Aber die wenigsten in den USA machen es gar nicht mit. Ich bin froh, dass im deutschen Sprachraum da von Anfang an eine klare Position eingenommen worden ist. Die muss man erklären, die muss man auch durchsetzen. Und das wird nicht einfach.
Erklären Sie sie jetzt.
Ich meine einfach die Diskussion
darüber, dass das was kosten soll.
Dass grundsätzlich natürlich ein digitales Buch Herstellungskosten hat. Man ahnt nicht, also der ganze Vorlauf ist natürlich gleich. Aber es gibt keine automatischen Konversionen ins EPUB-Format. Das muss auch von Hand nachgeschaut werden. Sorgfältige EPUBs werden auch nachkorrigiert. Der Vertrieb, die Distribution ist nicht günstiger. Es ist zurzeit nicht so, dass der elektronische Vertrieb eines EPUBs günstiger ist als der Vertrieb eines physischen Buches. Das ist leider zurzeit
so. Weshalb? Also die Post ist nicht teurer als der elektronische Vertrieb?
Jeder Buchhändler, der bei uns EPUBs kaufen will, bietet uns einen Vertrag an mit einem Rabatt vom Ladenpreis, der gleich ist wie unser Barsortimentsrabatt, also irgendwie an die 50%. Das mag sich ändern, wenn vielleicht ein anderer Anbieter noch mal reinkommt oder wenn Google da irgendein flexibleres Modell anbietet. Aber das ist im Augenblick so. Und wir als Unionsverlag, wir warten da auch noch ab, bis sich der Markt da etwas normalisiert hat.
Wobei ich aus Konsumentensicht muss ich sagen, die Analogie zur Musikindustrie fängt hier an, wackelig zu werden, weil ich für ein elektronisches Buch durchaus bereit bin, den gleichen Preis zu zahlen wie für die gedruckte Ausgabe. Wenn ich die elektronische Ausgabe will, dann, weil sie Vorteile hat, in dem Moment, wo ich sie brauche. Am liebsten hätte ich eine analoge Ausgabe und dazu die elektronische Kopie. Also das wäre meine Wunschvorstellung, dass ich die physische Kopie kaufen kann und dazu die elektronische Ausgabe bekomme, dass ich aber auch auf die physische verzichten könnte. Ich bin durchaus bereit, den gleichen Preis zu bezahlen. Das ist nicht wie bei der Musik, es ist kein Massenprodukt. Das wird auch nicht unter der Hand weiter kopiert werden, jedenfalls nicht im gleichen Ausmaße. Ich glaube, da gibt es Spielraum für die Verlage.
Da sind Sie optimistisch, dass diese Piraterie eigentlich gebremst werden kann. Also, weil da gibt es ja auch andere Stimmen, die sagen, was mal im Netz ist, ist nachher unkontrollierbar.
Das gilt bestimmt für einen Frank Schätzing oder sonst einen Bestseller. Der wird aber auch jetzt schon piratisiert. Da kann ich überall herunterladen, illegal, das ist kein großes Problem, aber gesuchte Bücher, die auch sonst in kleinen Auflagen erscheinen, da bin ich froh, wenn ich die von einer zuverlässigen Quelle bekomme und da bezahle ich auch dafür.
Es ist ja auch schon heute beim gedruckten Buch so, dass es von mehreren Leuten gelesen wird. Ja, das vergisst man oft gerne. Das wird weitergegeben, es geht ins Antiquariat, es gibt Buchverteilnetze und Systeme. Die Erfahrung zeigt, es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von Diebstahl und Missbrauch, fast wie in den Warenhäusern. Und ich glaube, die Aufgabe der Verlage ist einfach wirklich ein möglichst ökonomisch günstiges und vielfältiges vor allem Angebot bereitzustellen. Heute ist dieses Angebot viel zu schmal. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Basis der Geräte, die draußen sind, sehr, sehr klein ist. Die Zahlen sind entgegen dem ganzen Hype minim. Also es gibt so Zahlen, wo man sagt, es waren 30, 40, 50.000 E-Books in dem Jahr verkauft worden. Niemand sagt da wirklich die Wahrheit. Es ist viel, viel weniger, als wir alle glauben.
Und das natürlich Angebot, eine lächerliche Zahl im Vergleich zum gedruckten Buch.
Und die Schätzungen sind, dass Mitte 2011, notabene, also in anderthalb Jahren, ungefähr 170.000 E-Reader im deutschen Sprachgebiet vorhanden sind. Also eigentlich noch ganz kleine Zahlen, das nur zur Relativierung unserer Zukunftsfantasien.
Denken Sie auch, dass das doch eine relativ langsame Entwicklung sein wird?
Ich denke, sie wird ziemlich explosiv sein in dem Moment, wo eben zusätzlich zu den Büchern noch andere Angebote bestehen. Und die sind ja im Moment schon da. Die Zeitungen, die über den Kindle vertrieben werden, die werden auch zu Dumpingpreisen vertrieben. Ich zahle für die FAZ auf dem Kindle ungefähr den gleichen Preis wie für die gedruckte Ausgabe. Der Verlag der FAZ hat aber praktisch nichts davon. Das geht alles an Amazon. Und ich glaube, da gibt es noch etliches an Politik durchzuboxen von Seiten der Verlage. Aber das Angebot täglicher aufdatierter Inhalte auf einem Lesegerät, das ist natürlich ein Zusatzangebot, das sehr attraktiv werden wird. Ich glaube, selbst die Pendlerzeitungen könnte ich mir vorstellen als eine elektronische Pendlerzeitung, die man sich irgendwo an einem Terminal direkt aufs Gerät laden kann. Im Moment laufen Bemühungen, das iPhone so einzusetzen, dieses Telefon, das im Moment für überhaupt alles benutzt wird, außer zum Rasieren. Ich glaube, dieser Kanal hat noch viel Potenzial, einfach weil der Massenmarkt dort bereits spielt.
Ich möchte auf einen anderen Aspekt hinweisen. Nochmal das Stichwort Monopolisierung. Es gibt das nämlich nicht, dieses Element gibt es nicht nur im Bereich des Vertriebs, sondern es gibt es auch im Bereich des Contents, den man überhaupt bekommt.
Ja, also der Inhalte.
Der Inhalte. Sie haben einen kleinen Bildschirm. Im Unterschied zu einer Buchhandlung, wo Sie vielleicht 10.000, 20.000, 40.000 Bücher haben, haben Sie auf diesem Bildschirm eine Liste von, wenn Sie bei Amazon einsteigen, auf dem Kindle sind das die 5 Bestseller. Ja? Beziehungsweise die Titel, für die Verlage Tausende, Zehntausende noch viel mehr bezahlen werden, wenn dieser Kanal sich durchsetzt. Sie haben 5 Titel im Angebot, wenn Sie browsen. Auf dem Bildschirm haben Sie dann immerhin 10 oder 15 und noch ist die Werbung ist getrennt vom Inhaltlichen. Wir haben einen durch und durch kommerzialisierten Shop. Der Leser merkt das nicht. Der weiß nicht, dass das, was auf Platz 1 der Empfehlungen empfohlen wird von Amazon, dass der Verlag dafür 20.000 Euro bezahlt hat.
Dass es gesteuert ist, ja.
Das sind die Preislisten, die bekommen wir Verlage alle und die sagen, eine Woche auf Platz 1 der Empfehlungen kostet 30.000, 40.000 in diesen Dimensionen. Man darf diese Zahlen öffentlich gar nicht sagen, das ist verboten. Niemand ahnt, was für eine Monopolisierung da auf uns zukommt. Ich glaube, das Bewusstsein, dass wir vielfältige Vertriebs- und Beschaffungsquellen haben müssen, dass wir uns nicht einlassen dürfen auf ein exklusives Bezugssystem, dass wir offene Systeme brauchen, wo jeder wirklich seine Bücher, klar, möglichst direkt und möglichst direkt aufs Gerät, aber dass man die Bücher dort beziehen kann, wo man will, bei kleinen Anbietern, bei spezialisierten Anbietern, bei nicht hundertprozentig durchkommerzialisierten Anbietern. Das wird entscheidend sein für die Zukunft.
Also eben, es ist eigentlich eine paradoxe Situation. Von der Zugangsmöglichkeit ist virtuell, während sind auch sämtliche Bibliotheken, die mal eingescannt werden, wären eigentlich greifbar. Faktisch aber im kommerziellen Handel wird es fast so ausschauen wie eine Buchhandlung, die noch 100 Titel in den Regalen hat. Heute würde das niemand für seriös angucken und würde gar keinen Schritt hinein in eine solche Buchhandlung machen, nicht, wenn das Sortiment so reduziert wird. Und durch diese Steuerung besteht diese Gefahr, dass eigentlich das virtuell Mögliche im Gegenteil zu einer Reduktion des Wahrgenommenen und dann Gelesenen führt.
Die Analogie zur Musikindustrie zeigt allerdings, dort haben die Monopolkanäle am Anfang eigentlich genau gleich funktioniert. Die Musikindustrie hat ja immer nur einen winzigen Ausschnitt des Möglichen auf den Markt gebracht und den Markt gesteuert. Die Kontrolle ist ihnen aber vollständig entglitten. Mittlerweile kann eigentlich jeder Künstler selber publizieren, Musik. Das ist ganz einfach, die Kanäle sind offen. Er wird nicht immer etwas daran verdienen. Das ist ein Problem für die Musiker, aber auch für die Musikindustrie. Und da haben viele Leute darauf reagiert. Also im Prinzip gibt es Musikplattformen unterdessen, die sind sehr offen. Ich finde den obskursten Titel aus den 60er Jahren noch irgendwo bei irgendeinem Liebhaber. Das wird mit Büchern ganz ähnlich herauskommen. Wenn sich rechtzeitig genügend Leute dagegen wehren, auf nur noch 3 Kanälen zu vertreiben. Ich glaube, daran hängt es am Schluss.
Wie kommt der Autor in Zukunft zu seinem Einkommen? Lucien Leites.
Also vieles läuft normal weiter. Wir schließen ja auch schon für alle die Titel, die wir digitalisieren, schließen wir Zusatzverträge über das E-Book ab. Und da sind auch die Prozente von unseren Erlösen, ja, hoffentlich möglichst große Erlöse für alle Beteiligten, sind auch schon geregelt. Und das bleibt sich grundsätzlich gleich. Was natürlich mit dem Diebstahl oder dem Raub oder der Raubkopie und der kostenlosen oder illegalen Verbreitung passiert, das ist eine Einbuße. Es sind andere Dinge eigentlich sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang noch, dass vernünftige Verträge mit Bibliotheken sind zum Beispiel. Das, was man Bibliothekstantieme oder Ausleihgebühr oder so zugunsten des Autors nennt, das ist in der Schweiz noch in weiter Ferne, ist aber dringend nötig. Und es werden alle anderen Arten von Einnahmen auch immer wichtiger, wie Pauschalen, wie man es jetzt schon von der Proliteris bekommt, die Fotokopierabgabe, vielleicht eine Digitalabgabe. Solche Modelle muss man diskutieren. Das Ei des Kolumbus ist da nicht gefunden. Aber man muss einfach sensibel sein und sich bewusst sein, ohne schöpferische Aktivitäten gibt es keine Inhalte. Und das muss honoriert sein.
Wir haben bewusst den ganzen Bereich der wissenschaftlichen, der Nicht-Buch-, sondern auch Zeitschriftenpublikationen ausgeklammert. Da gibt es ja auch diese heftigen Diskussionen über Open Access. Also da wird auch viel noch gestritten werden, wer letztlich verfügt über das, was er vielleicht erforscht hat. Sondern es ging heute darum, zu zeigen, was kommt auf die Nutzerinnen und Nutzer zu. Buchhandel, wenn wir jetzt noch in der Zeitachse über die 10 Jahre, 20 Jahre hinausgehen, wird es den noch geben? Kann man seinen Kindern noch raten, Buchhändlerin zu lernen?
Ja, das würde ich auf alle Fälle, weil das ist ein sehr spannender Beruf. Der ist nicht immer einfach, aber wenn man sich jetzt überlegt, in 20 Jahren, vielleicht sieht die Buchhandlung da ganz anders aus. Vielleicht gibt es dort einen Mix aus Antiquariat, also mit den wertvollen Büchern, die man immer noch sucht und haben will, ja, weil man sie gern hat. Bildbände, große Bände, dann für den immer noch sicher bestehenden Teil der Kundschaft, die es gerne schwarz auf weiß hat und nicht grau auf Bildschirm. Die Non-Books werden immer größer. Der Anteil an Non-Books ist in jeder zukunftsgerichteten Buchhandlung ein Bereich, den sie ausbaut. Wir wissen es nicht, das ist so mit Revolutionen. Wenn man wüsste, wo sie enden und wie die Welt nachher aussieht, dann wären es keine.
Der Plattenladen meiner Gymnasialzeit, der Ort, wo wir uns trafen in den Freistunden, wo wir uns neue Musik zugeschoben haben, der ist verschwunden, den gibt es nicht mehr. Das funktioniert mittlerweile über soziale Netzwerke wie Facebook, also Musikempfehlungen laufen unterdessen übers Netz, aber das ist nicht komplett verschwunden, das ist einfach der physische Treffpunkt, den gibt es nicht mehr.
Also kein Grund zu Kulturpessimismus aufgrund dieser jetzt eben rasanten technologischen Entwicklung?
Aus meiner Sicht gar nicht. Ich habe sogar festgestellt, seit ich bequemer lesen kann, lese ich auch im Zug wieder mehr als vorher. Seit ich wieder ohne viel Aufwand Bücher mit mir herumtragen kann, lese ich effektiv wieder mehr Bücher.
Lucien Leiters?
Pessimismus ist ohnehin falsch, weil die Geschichte läuft seit 2000 Jahren und sie läuft einfach weiter. Veränderungen, denke ich, wird es ganz große geben. Ich finde, es ist sehr viel Grund zur Wachsamkeit. Und wenn man nicht wirklich aufpasst, kulturpolitisch, wenn man einfach technikblind sich auf die neuesten Modelle und die attraktivsten, oberflächlich attraktivsten Vertriebsmodelle stürzt und in diesen Rausch gerät, dann glaube ich, wird es ganz schlecht, weil diese attraktiven Modelle sind meiner Meinung nach bei Amazon zum Beispiel kulturpolitisch Fallen, in die man nicht steigen sollte. Ich glaube, die Legenden sind auch gefährlich. Ich halte es für eine Legende, dass die Offenheit des Netzes, wie durch diese Anarchie, jedermann eine Plattform bietet. Wir haben das im Textbereich ja jetzt schon. Jeder kann heute jeden Roman irgendwo aufs Netz stellen. Tatsache ist, dass nicht funktioniert, dass diese Texte alle untergehen. Aber es findet sich natürlich immer der eine oder andere berühmte Fall, wo es dann eben doch funktioniert hat und der wird dann zur Vernebelung der wahren Machtverhältnisse im Netz dann hochgespielt. Da bin ich sehr skeptisch. Wachsamkeit.
Wachsamkeit ist geboten. Lucien Leiters, Michael Sennhauser, vielen Dank für diese Momentaufnahme zur Situation im E-Book-Bereich, was Lesegeräte, was den Zugang zu den Texten und auch der Zukunft von Buchhandel und Verlagen betrifft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.